Ja, guten Morgen alle zusammen. Schön, euch zu sehen, teilweise nicht zu sehen. Schön, dass ihr dabei seid, live oder zu Hause. Und was für ein Zuspruch. Dein Wort ist Licht auf meinem Weg. Jetzt habe ich keine Ahnung, was für einen Bezug du hast zu der Bibel, zum Wort Gottes. Viele werden da einen engen Zugang haben und es sehr wertvoll und wichtig schätzen. Vielleicht bist du aber auch heute hier oder hörst heute zu. Und hast da gar keinen großen Bezug dazu. Aber genau darum soll es ein bisschen gehen im Gottesdienst heute. Was ist das Wort Gottes? Und was ist so besonders an dem Wort Gottes? Der Heinz hat eigentlich schon fast alles gesagt, was über uns zu sagen gibt. Gell? Verheiratet sind wir schon seit fast 20 Jahren und 5 Kinder haben wir. Also wenn es irgendwo laut ist, ist sicher einer von unseren Kids dabei. Wir haben 5 Kids, 4 Jungs, ein Mädchen. Der Älteste ist 14, der Jüngste ist 7. Und dann der Rest ist halt dazwischen. Es sind keine Zwillinge dabei. Und meine Frau ist Amerikanerin. Ich bin aus dem Hohenlohe-Kreis. Und wir haben schon an verschiedenen Plätzen gewohnt. Und im Moment wohnen wir wieder in Süddeutschland. Und wir sind eben bei der Kontaktmission angestellt. Das heißt offiziell, wir vermeiden den Begriff, aber sind wir Missionare? In Gemeinden kann man das noch sagen. Sonst kann niemand mehr was damit anfangen, mit dem Begriff. Aber eigentlich sind wir dazu angestellt vollzeitlich, um Menschen irgendwie von diesem Jesus zu erzählen. Und das machen wir auf ganz unterschiedliche Arten. Ich darf viel rumreisen und solche Reisedienste, Predigtdienste machen, Jugendevents, lauter solche Sachen. Eine Sache, mit der ich mit Heinz und Debbie gesprochen habe, ich glaube, das war zum Beginn von Corona, als ich das letzte Mal hier war. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon lang her. Aber das ist eine Plattform, die nennt sich Creedle. Und zwar haben verschiedene Leute gemerkt, die überall in Deutschland unterwegs sind, um Menschen irgendwie auf Jesus hinzuweisen, dass es völlig unmöglich ist, egal wie sehr wir uns anstrengen und wie sehr wir uns abrackern, wir werden eh nie alle Menschen erreichen. Und wir haben gemerkt, es geht nur dann, wenn jedes Kind Gottes da mitmacht und ein Anliegen dafür bekommt und zugerüstet wird, mit Menschen über Jesus zu reden und den Glauben zu teilen mit anderen Menschen. Und dann haben wir damals die Idee gehabt, das war vor ungefähr 2 Jahren, so eine Plattform zu entwickeln, wo alle mit Evangelisations- und Glaubensteilmöglichkeiten aus ganz Deutschland und darüber hinaus auf diese Plattform gebracht werden und der individuelle Christ dann einfach Zugriff hat und gewisse Schlagworte eingibt, ja, was hat er denn für Hobbys oder Stärken oder was auch immer. Und dann findet er sofort eine Möglichkeit, wie man den Glauben teilen kann, die perfekt auf ihn maßgeschneidert zugeschnitten ist. Und dann auch direkt mit einem Ansprechpartner von dem Werk oder von der Initiative, wo man keine langen Wege hat, erst auf einer Homepage umeinander klicken muss und lauter solche Sachen. Dann haben wir gesagt, okay, diese Plattform, das macht absolut Sinn, aber dann werden wieder nur die draufgehen, die das sowieso schon als Anliegen haben, mit anderen über Jesus zu reden. Und dann haben wir gesagt, okay, vom Programmieren her ist es egal, ob du ein Thema draufstellst oder 100 Themen draufstellst, das funktioniert immer gleich. Und jetzt ist es praktisch eine Plattform, die geöffnet ist für alle möglichen Dinge, durch die Jesus den Menschen näher gebracht werden soll. Und da kann man dann als Christ draufgehen und sich relativ einfach zurechtfinden, ohne Ranking und was weiß ich was alles. Dann haben wir gesagt, okay, die Plattform, die ist jetzt schon fast fertig, aber eine Plattform allein ist viel zu defensiv, weil da musst du ja wieder hingehen auf die Plattform. Jetzt sind wir gerade dabei, noch eine App zu entwickeln. Weil du kriegst ja auf dein Smartphone eigentlich jeden Tag allen möglichen Müll vor die Nase gepusht. Warum haben wir Christen nichts, was uns irgendwas mit Jesus vor die Nase pusht und sagt, schau, Geschäftsreise in Hamburg gerade und dann kriegst du sofort eine Push-Nachricht. Okay, du könntest hier in den Hauskreis gehen, da gibt es eine Bibelstunde, da gibt es eine Gemeinde, die haben heute Abend was. Weiß dann sofort. Und genau in die Richtung sollte es gehen, einfach Christus in unseren Alltag hineinzubringen, durch die unterschiedlichsten Wege und Möglichkeiten. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, das gebe ich zu. Neulich habe ich mit einem IT-Experten darüber gesprochen und er hat gesagt, das ist schon klar, dass das schwer ist zu erklären, weil wie willst du was erklären, was es noch gar nicht gibt? Und das ist es, Creedle. Dann habt ihr den Namen schon mal gehört. Creed heißt ja auf Englisch Glaubensbekenntnis. Und LE einfach für so eine Plattform. Also könnt dafür beten, wenn ihr große Investoren habt, dann stellt ruhig mal die Kontakte her, das kostet einen Haufen Geld, so Plattformen und Zeugs zu programmieren. Und wir haben gesagt, es muss das Beste vom Besten sein, sonst nutzt es keiner. Und ja, könnt gern dafür beten, einfach, dass das zustande kommt, dass es so wie geplant weiterentwickelt werden kann und dass es dann im Sommer auch live geht, die Plattform, dass es wirklich zugänglich wird für jeden. Es sind viele, viele große Werke, die schon mitziehen, OM, Liebenzell, Sportler ruft Sportler und was weiß ich was alles. Also es ist phänomenal, da ist eine richtige Dynamik gerade da. Und dann ist noch eine Sache, die wir machen, da habe ich eh schon öfters davon erzählt, so eine Arbeit mit sozialbeteiligten und straffällig gewordenen Jugendlichen oder Jugendlichen aus herausfordernden Lebensumständen, nennen wir das. Das hat vor ein paar Jahren in Österreich angefangen, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen die rausholen aus ihrem Kontext und mal irgendwas machen mit ihnen, was sie noch nie erlebt haben, dass sie eine Woche erleben, die sie nie wieder vergessen werden. Und dann nehmen wir sie meistens mit in die Berge, machen irgendwelche für sie wilden Sachen. Da fallen dann alle Masken, erzählen ihnen dabei von Jesus. Nicht so, dass die ruhig sitzen müssen und wir predigen die voll, in Anführungszeichen. Sondern eigentlich ziehen wir Parallelen zwischen dem, was sie erleben und dem Leben mit Jesus. Und das ist phänomenal, was es bei Menschen, bei jungen Menschen auslöst, die vielleicht in der Schule nie richtig dabei sind oder mit Schule und Zuhören überhaupt nichts anfangen können. Vor ein paar Jahren hat es in Österreich angefangen, dann haben wir in Deutschland weitergemacht, als wir hierher gezogen sind. Während Corona hat Gott Türen geöffnet in Jordanien. In Jordanien sind Ende 2020 schon die ersten Camps durchgeführt worden. Die haben schon ein Mentorenprogramm entwickelt dort, wo sie die jungen arbeitslosen Männer, die sind alle jung und arbeitslos zwischen 18 und 24, die hocken einfach nur rum und warten auf keine Ahnung was, wo sie die von der Straße holen und dann so Camp mit ihnen durchgehen und dann sie einladen, bei dem Mentorenprogramm mitzumachen. Das haben jetzt schon etliche durchgemacht, die teilweise schon Arbeitsplätze jetzt haben. Also ist phänomenal. Jetzt im Februar sind die nächsten drei Camps dort. Und im März, glaube ich, werde ich darüber fliegen mal, um die einfach noch ein bisschen zu schulen. Das war alles nur über Zoom. Die haben über Zoom gecoacht. Ist echt phänomenal. Hätte nie einer gedacht. Hätte man nie angestrebt. Aber Gott hat es geschenkt. Und dann ist in Amerika auch wirklich viel am Aufbrechen gerade. In den Südstaaten, da gibt es nicht so viele Resozialisierungsmaßnahmen für Jugendliche, also entweder Knast oder gibt es nicht viel. Und dann hast du es für den Rest deines Lebens angehängt. Und da sind wir auch dran. Haben wir letzten Sommer, also 2021, die ersten zwei Probecamps gemacht. Und das war phänomenal. Da ist nämlich genau das passiert, was wir da gerade gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Waren wir in der Höhle drin? In der Höhle habe ich wie so ein Input gemacht über die verschiedenen Zeiten im Leben. Anhand von Prediger 3, das haben die nicht, habe ich nicht als Bibeltext dann ihn zitiert, aber letztendlich die Verse trotzdem einfach zitiert und habe gesagt, und ganz egal, ob du gerade in einer ganz schönen und wunderbaren Zeit bist in deinem Leben oder ob so richtig dunkel ist und kalt ist und nass, so wie in der Höhle, es gibt nur einen einzigen, der immer bei dir ist. Und das ist Jesus Christus. Egal welcher Mensch, egal wie sehr er dich liebt, wie sehr wohlgesonnen er dir ist, er kann nie immer bei dir sein. Das kann nur Jesus. Und es war ja dunkel. Keiner hat irgendwas vom anderen gesehen. Wir sind dann rausgekommen aus der Höhle. Ein paar Stunden später war das Camp vorbei. Die sind wieder nach Hause gegangen mit ihrem Betreuer oder Sozialarbeiter, der auch Christ ist. Und zwei Stunden nachdem die abgefahren sind, ruft der Betreuer bei uns an und sagt, ja, der eine, der hat ein Erlebnis gehabt mit Jesus in der Höhle. Der hat die Hand ausgestreckt und hat gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir mal die Hand. Wir würden sagen, völlig, völlig irre. Und Jesus hat ihm die Hand gegeben. Der kam aus der Höhle raus und wir haben uns schon gewundert, was mit dem los ist. Der war so emotional und aufgelöst, aber er hat nichts rausgelassen. Und hat zu dem Sozialarbeiter gesagt, also, ich will unbedingt im Alltag mit diesem Jesus leben, wie auch immer das geht. Kannst du mir das erklären? Der hat dann sein Leben so Jesus übergeben, wie man das so schön sagt. Der ist mittlerweile getauft. Und den wollten sie zuerst nicht mitnehmen aufs Camp, weil er immer viel Gras verkauft hat an die anderen Jugendlichen in dem Ding da. Der ist dann trotzdem mitgekommen, Gott sei Dank. Und jetzt ist er derjenige, der die anderen Jugendlichen motiviert, kein Gras mehr zu konsumieren. Und einfach sinnvoll das Leben zu gestalten. Also wir erleben da unglaublich viel. Ich zeige euch noch kurz einen Clip von einem Jugendlichen, der leider wieder im Knast sitzt mittlerweile. Unglaublich viel Potenzial. Wir haben vergangenen Sommer in Deutschland ein Camp gemacht mit 10 Jungs, die waren alle straffällig oder sind straffällig vom Seehaus, Manchen ist es vielleicht ein Begriff, in Leonberg, offener Strafvollzug. Und das waren lauter Rapper. Und dann haben wir gefragt, ob sie nicht mal einen Rap machen können über die Woche, wie sie das erlebt haben für uns als Mitarbeiter oder als Werbezwecke für uns. Und dann hat er einiges sofort gesagt, er macht es, hat dann versucht, das aufzuschreiben und so weiter und ist nicht richtig vorwärts gekommen. Und ich habe ihn gefragt, ja warum, du bist doch sonst so talentiert und machst das so schnell, warum brauchst du das so lang? Und dann hat er gesagt, er hat noch nie einen Rap geschrieben ohne Schimpfwörter. Das geht eigentlich nicht. Das hat es dann aber hingekriegt und dann, kurz vor der Abreise, hat er uns seinen Rap vorgetragen und dann sagt ein zweiter, er ist nicht so derjenige, der das so aufschreibt auf Blatt Papier und so weiter, er macht es so Freestyle-mäßig. Also der Beat läuft halt, die Musik läuft und er fängt dann einfach an zu rappen. Und dieser Rap ist jetzt das, was dieser Jugendliche paar Minuten vor der Abfahrt einfach mal so geschwind rausgehauen hat. Ohne groß drüber nachzudenken, ohne aufzuschreiben. Der hat zwar ein Blatt vor sich, aber das war der Rap von dem anderen. Also es war ein ganz anderer Rap. Also das ist nur so ein Beat gewesen vom Handy, so Lied oder Musik halt. Im Hintergrund hörst du da noch die Kuhglocken. Du musst ein bisschen schauen auf die Worte, die sind eingeblendet dann, weil er spricht relativ schnell und der Sprache nachzukommen ist ein bisschen schwierig. Also schau doch mal, was der so gesagt hat über die Woche.
Dieses Leben ist Krise, Bruder, ach ja, auf der Suche nach Liebe. Pack den Koffer mit 7 Sachen, geh weg, das für ein paar Tage, ja. Mit den Getaway-Dates mit Tobi Clay, okay. Zugegeben, die Dusche war kalt, doch die Hütte im Wald und der Ausblick. Bruder, unglaublich, scheiß auf das Raufgift und den Benzbrettern. Tag Nummer 3 waren wir wettern. Ich glaub nicht, dass ich das hier erzähl. Ich hab ein Menschen vertraut, der nicht meinen Nachnamen trägt. Tag darauf sind wir Kanu gefahren. Ich hatte selten in meinem Leben wirklich so Spaß und die tiefe Gespräche am Lager. Feuer, was ist der Sinn des Lebens? Und so sind wir schon ungeheuer. Komm mit auf die Getaway Days. Wir hatten Spaß und das mit Tobi Clay.
Also das sind so die Jungs und Mädels teilweise, mit denen wir arbeiten, haben unglaublich viel Potenzial, viele von ihnen. Aber haben halt schon viel Blödsinn gemacht. Und wenn Gott da kein Wunder tut, dann ändert sich meistens nicht viel. Dann folgen sie meistens ihren Vorfahren und dem, was die gemacht haben und wie die geendet sind. Also könnt ihr gern dran denken, da einfach dafür zu beten für die Jugendlichen. Ich fliege jetzt morgen wieder rüber in die USA, da schulen wir ehrenamtliche Mitarbeiter und das Ziel ist, dass die in Amerika dann Ende des Jahres die ersten Camps schon alleine machen. Also könnt ihr einfach beten, wenn ihr dran denkt, für diese Jugendlichen und für diese Arbeiten. Das brauchen wir. Jetzt habe ich mal eine Frage für dich heute Morgen. Und zwar, gibt es ein Wort oder einen Satz in deinem Leben, der dein Leben für immer verändert hat? Und wenn ja, welcher Satz war das? Kannst du einfach mal drüber nachdenken. Wir werden jetzt da keine große offene Diskussion machen, aber überlege mal. Fällt dir was ein, ein Satz, der dein Leben für immer verändert hat? Wenn ich so in mein Leben reinschaue, ich habe viele Sätze gehört, die mein Leben geprägt haben und manchmal haben sie eine Zeit lang was verändert, manchmal auch relativ lang. Aber das Einzige, wo ich mich daran erinnern konnte oder kann, was mein Leben für immer verändert hat, war ein Satz aus der Bibel. Und zwar ein Vers aus Johannes 8, Vers 32. Da sagt Jesus Christus mal, ihr werdet die Wahrheit, oder man könnte auch sagen, ihr werdet mich, sagt Jesus, erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war im Mai 1999, habe ich diesen Satz gehört, diesen Bibelvers. Der hat mich so angesprochen und ich habe irgendwie innerlich gewusst, ja, dieser Jesus Christus, der behauptet, er ist die Wahrheit, wenn da was dran ist und ich dem mein Leben anvertraue, das wird alles ändern. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe nicht wirklich verstanden, da was ich gemacht habe, aber ich habe gewusst, ich will das ausprobieren mit diesem Jesus. habe mich hingekniet und habe gesagt, Jesus, wenn du das wirklich bist, der du behauptest zu sein, dann schenk mir diese Freiheit, die du mir versprichst. Und das war eigentlich so der Anfang von diesem Leben, seitdem alles anders ist. Es war ein Wort. Und das Witzige ist, diesen Satz aus der Bibel, diesen Vers, habe ich vorher wahrscheinlich schon hunderte Male gehört oder gelesen. Hat mich nie angesprochen. Und auf einmal, bumm. Jetzt mal die Frage an euch. Gibt es ein Wort außerhalb von der Bibel, das dein Leben für immer verändert hat? Kannst du auch mal drüber nachdenken. Auch zu Hause, denk mal drüber nach. Und ich habe neulich die Frage mal jemand gestellt, weil ich das einfach mal testen wollte, die Reaktionen. Und dann hat die Person gesagt, ja, es gab einen Satz, der mein Leben für immer verändert hat, als am Traualtar gesagt hat, ja, ich will. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt aber nicht ganz. Weil das hat ja dein Leben nur verändert bis an dem Tag, wo einer von euch körperlich stirbt. Das ist ja nicht für immer. Und das ist das Krasse schon an der ganzen Sache mit Gottes Wort und alle anderen Worte. Die besten, ehrlichsten, wahrhaftigsten Menschenworte, die können im besten Fall dein Leben bis zu deinem körperlichen Tod verändern. Das Wort Gottes für immer. Also das Wort Gottes, das ist was ganz Kostbares, was total Besonderes und vor allem was Unvergleichliches mit allen anderen Worten, die je gesprochen wurden, aufgeschrieben wurden und in der Zukunft gesprochen oder aufgeschrieben werden. Wenn du ein Mensch bist, der durch Christus, durch das Wort Gottes verändert wurde, für immer, das heißt, du bist Kind Gottes geworden, dann will ich dich einfach mal fragen heute Morgen, welche Bedeutung hat für dich das Wort Gottes, die Bibel, in deinem Alltag? Welche Worte zum Beispiel, wenn du so drüber nachdenkst, über dein Leben im Alltag, geben dir Wegweisung? Für jeden Schritt in deinem Leben. Oder welche Worte motivieren dich, deinen Alltag zu bestreiten? Oder welche Worte kommen dir zuerst in den Sinn, wenn du morgens aufstehst? Und da könnten wir jetzt noch viele Fragen stellen. Aber was mir so aufgefallen ist in den letzten Wochen, in Bezug auf das Thema Worte leben wir in sehr herausfordernden Zeiten. Der Psalmist hat es mal so deutlich gesagt und wir haben das vorher gesungen aus Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Also man könnte sagen, da hat ein Mensch gesagt, Gott, das, was du zu mir sagst, das gibt mir Orientierung für meinen Alltag. Und wenn du dann den Psalm 119 liest, da liest du von Höhen, von Tiefen, von ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und immer wieder kommt raus, die Worte, die Gott ihm gesagt hat, die geben ihm Richtung, Wegweisung. Jetzt weiß ich nicht, wie viel du Bibel liest, aber der Psalm 119 ist ja das längste Kapitel in der ganzen Bibel. Der hat 176 Verse. Also es gibt viele Leute, die sind ganz stolz drauf, dass sie ein Kapitel in der Bibel auswendig gelernt haben und dann sagen sie, das ist Psalm 117. Das sind nur zwei Verse. Kann man auch stolz drauf sein. Aber wenn du das längste Kapitel in der Bibel auswendig lernen willst, das ist Psalm 119 mit 176 Versen und was unglaublich ist, jeder einzelne von den 176 Versen dreht sich um das Wort Gottes. 176 Verse. Also für diesen Schreiber war das Wort Gottes was absolut Besonderes, was Kostbares. Das hat ihn immer begleitet in jeder Lebenssituation. Und es ist eigentlich verrückt. Stell dir mal vor, du schreibst ein Gedicht oder Poetry Slam oder einen Aufsatz oder was auch immer und in jedem deiner Sätze sprichst du über dein Haustier. Derjenige, der das Gedicht oder den Aufsatz oder was auch immer du da schreibst, lesen würde, der wird entweder denken, oh Mann, die Person ist echt ein Fanatiker, hat was an der Klatsche. Oder die Person wäre vielleicht fasziniert von dem, was du geschrieben hast und sagst, ja, das ist ja Wahnsinn, was für eine enge Bedeutung oder Verbindung die Person hat zu ihrem Haustier. Nun, wenn es ein Haustier ist, dann ist es ja zumindest noch ein Lebewesen. Aber sowas zu schreiben über Worte. Kannst du ja mal probieren, wenn du heute nach Hause kommst, nimmst dir mal ein bisschen Zeit und verfasst mal einen Psalm. Und das einzige Kriterium ist, in jedem Satz muss drinstehen irgendwas, was für dich das Wort Gottes ist. Da kannst du dir mal schauen, wie viele Verse würden dir einfallen. Dieser Mann hat 176 Verse darüber geschrieben. Und das, was der Psalmist damals so mit Herz und Verstand ergriffen hat, ich glaube, das haben wir als Christen oft ganz wenig ergriffen und verstanden. Obwohl wir das ja heute viel besser schwarz auf weiß nachlesen können und ständig hören können, wie die Menschen damals. Ich lese mal ein paar ganz bekannte Verse vor, aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Ich lese die ersten vier Verse, Johannes 1, Vers 1 bis 4. Da können wir lesen, die Überschrift ist das ewige Wort. Und dann schreibt der Johannes, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, also ohne das Wort Gottes, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und dann können wir weiterlesen, in ihm, in dem Wort Gottes, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das sind ganz bekannte Verse. Der Johannes sagt, am Anfang war das Wort. Nicht irgendwelche Worte. Das Wort. Und wenn du in die Menschheitsgeschichte reinschaust, das war immer das Streben der Menschheit herauszufinden, was war der Anfang von allem. Griechische Philosophie, schon hunderte Jahre vor Christus, hat da einer gesagt, ja das Wasser, das ist der Anfang allen Lebens. Aber meine Frage ist dann, okay, wenn das Wasser der Anfang ist, woher kam dann das Wasser? Und so haben die weitergemacht. Pythagoras hat zum Beispiel gesagt, die Zahlen sind der Anfang von allem. Oder Aristoteles, ganz bekannt, hat gesagt, Schlamm und Schmutz sind der Anfang von allem Leben. Aber meine Frage ist dann, wo kommt Schlamm und Schmutz her? Und es geht ja hin bis zur Evolutionstheorie, und ich sage ganz bewusst Theorie, weil es ist eine Theorie. Und diese Worte werden ständig überholt, ständig wieder verändert. Es sind schon Millionen Bücher geschrieben worden über den Anfang. Und Gott sagt ganz einfach, im Anfang war das Wort. Alles hat seinen Beginn darin, dass Gott spricht. Und wenn du die Bibel kennst und in der Gemeinde aufgewachsen bist oder schon jahrelang Christ bist, dann kennst du natürlich diese Verse ganz am Anfang von der Bibel. 1. Mose 1, der Schöpfungsbericht. Faszinierend, Gott spricht, bumm, zack, war was. Ganz anders als bei uns Menschen. Aber ich lese nochmal Johannes 1, Vers 2 vor. Da steht nämlich drin, alles wurde durch dasselbe, Entschuldigung, Johannes 1, Vers 3. Alles wurde durch dasselbe, also durch das Wort Gottes, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Dein Leben. Weißt du was? Du lebst nicht, weil deine Eltern Sex hatten. Ganz viele Menschen haben Sex und es entsteht kein Leben draus. Du lebst, weil Gott gesprochen hat. Das ist das, was die Bibel uns hier sagt. Das heißt, dein Leben ist unglaublich wertvoll und kostbar. Nicht deswegen, weil es halt irgendwie entstanden ist, weil zwei Leute Sex hatten, sondern weil Gott dich ins Leben gerufen hat. Deswegen lebst du. Gott, der Vater im Himmel, Jesus Christus, sein Sohn und der Heilige Geist sind das Wort. Man kann nicht sagen, ja gut, ich lebe schon mit Jesus und schon mit Gott, aber so das, was die Bibel so sagt, also damit tue ich mich schwer, das geht eigentlich nicht, weil du kannst die zwei nicht trennen. Oder es gibt ja andere, die sagen, ja, an die Bibel glaube ich schon, aber so mit Jesus im Alltagleben und Heiliger Geist und so weiter, also das ist mir ein bisschen zu was weiß ich was alles, das ist Blödsinn. Du kannst es nicht trennen. Gott ist das Wort, genauso wie Gott die Liebe ist. Jetzt gibt es immer mehr Christen, die gehen nicht mehr in Gottesdienste, seit Corona hat sich das nur noch verstärkt. Die sagen, ja, Bibel lesen und im Gottesdienst sitzen, das fällt mir so schwer. Ich gehe lieber raus in die Natur und da begegne ich Gott. Und weißt du was? Anhand von Römer 1 wissen wir, dass die Menschen Gott begegnen können anhand der Schöpfung. Gott offenbart sich durch die Schöpfung. Das ist wahr. Aber Gott sagt zum Beispiel nicht über sich selber, ich bin der Baum. Oder ich bin der Berg. Oder ich bin der Sonnenaufgang. Oder ich bin die Natur. Sagt Gott nie. Nein. Er sagt, ich bin das Wort. Und es kann durchaus sein, dass dir Gott im Wald begegnet. Schön für dich. Aber es kann dir auch sein, dass dir was ganz anderes im Wald begegnet. Und woher weißt du, was dir da begegnet? Welcher Geist da dahinter steckt? Einzig und allein durch das schwarz auf weiß geschriebene Wort Gottes. Sonst können wir Menschen das nicht unterscheiden. Das ist allgemein eine gute Frage. Wie kannst du unterscheiden und wissen, was kommt jetzt von Gott? Welche Wegweisung und welche kommt nicht von Gott? Oder was führt denn zum Leben, wenn ich Entscheidungen treffe? Und was führt eigentlich in Verderben? Oder was trägt denn wirklich in meinem Alltag? Weißt du was, du kannst es nur rausfinden anhand vom Wort Gottes. Es gibt nichts anderes. Alles andere sind nur irgendwelche Worte. Die können absolut wahr sein. Die können gut gemeint sein. Die können ehrlich sein. Aber es ist nicht Wort Gottes. Und ich merke immer mehr, wir als westliche Christenheit, wir haben das Denken verlernt. Das kritische Auseinandersetzen und das Prüfen von Worten. Wir glauben meistens den Mainstream-Medien. Wir glauben meistens den Mainstream-Theologen. Wir glauben unserem Gemeindeverband und wir glauben der Person, die hier vorne steht und predigt. Und wir übernehmen das oft eins zu eins und denken, ja, wenn der das sagt oder wenn die das sagen, ja, dann muss es ja so sein. Weißt du, Gott hat uns nicht zu so einem bequemen und dummen Leben berufen. Wir sollen denken. Wir sollen prüfen. Und zwar alles. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist der Maßstab. Und alle anderen Worte, egal wer was sagt, das musst du anlegen an diesen Maßstab. Dann kannst du rausfinden, ob es Hand und Fuß hat oder nicht. Dann kannst du rausfinden, ob das zum Leben führt oder nicht. So kannst du rausfinden, was Fundament hat und was eben nicht. Ich habe euch mal was mitgebracht, und zwar habe ich ja selber Zimmerer gelernt. Also ich kann mit dem Ding durchaus was anfangen, das ist ein Meterstab. Und der Meterstab ist ja der Maßstab, könnte man sagen, für Längeneinheiten. Und wenn du nicht einen geeichten, originalen und vor allem vollständigen Meterstab besitzt, dann wirst du immer falsch liegen, wenn du irgendwas misst. Du kannst zwar total überzeugt davon sein, dass du richtig liegst, aber du bist trotzdem falsch. Wir haben in der Ausbildung damals, ich habe in Heilbronn Zimmerer gelernt, und da hatten wir einen Kerl, den haben wir, muss ich zu meiner Schande gestehen, sehr auf die Schippe genommen damals. Und der musste mal aufs Klo, da war er dann ein bisschen länger. Und dann haben wir gedacht, jetzt liegt da sein Meterstab so schön und dieser Meterstab, der hat ja vorne so eine Metallkappe. Dann haben wir diese Metallkappe runtergemacht, haben 5 mm mit dem Stemmeisen abgeschlagen und haben die Metallkappe wieder drauf gemacht. Der kam zurück an seinen Sitz und hat dann das Werkstück gemacht, das wir machen sollten. Und sein Werkstück hat zwar zusammengepasst, aber als der Lehrer das nachgemessen hat, war alles falsch. Und der war felsenfest überzeugt davon, nein, das ist alles richtig. Und dann haben die da hin und her diskutiert und letztendlich ist einfach rausgekommen, der war zwar total überzeugt, dass er richtig liegt, aber sein Maßstab war falsch und deswegen war es trotzdem falsch, auch wenn er noch so überzeugt war davon. Und weißt du, das Wort Gottes ist der einzige Maßstab, der irgendwann mal zählt. Auch wenn uns das im Moment vielleicht gar nicht so vorkommt. Und gar nicht so vorkommt, als ob das so relevant wäre. Ich lese nochmal einen Vers vor aus dem Psalmen, Psalm 96. Da schreibt der Psalmist folgendes, der letzte Vers, Psalm 96 und der Vers 13 ist es. Das ist ein faszinierender Vers, da steht, denn er kommt, also Gott kommt wieder, denn er kommt, die Erde zu richten, man könnte auch sagen, zu messen. Er wird die Welt richten, messen, in Gerechtigkeit, also genauso wie er es gesagt hat, könnte man sagen. Und dann steht drin, und die Völker in seiner Wahrheit. Also Gott wird wiederkommen und dann wird er seinen Maßstab anlegen an dein und mein Leben. Und spätestens dann werden wir merken, das ist der einzige Maßstab, der immer gezählt hat. Und deswegen einfach die Frage an dich heute, was machst du, wenn der Gottesdienst vorbei ist? Prüfst du das, was ich dir sage? Legst du den Maßstab an alles, was ich sage? Und schaust, stimmt es wirklich? Ich habe ja auch nur ganz begrenzte Einsicht in Gottes Realität. Ich könnte ja auch falsch liegen. Wenn du das nicht prüfst, dann tust du mir leid. Und dann bist du auch selber schuld. Weil Gott ruft uns dazu auf, alles zu prüfen. Zu denken. Und zu schauen, führt es wirklich zum Leben, was wir hören und lesen. Der Roman Herzog, ein faszinierender Bundespräsident vor circa 20 Jahren, der steht ja für dieses Zitat, ich lese jeden Tag die Bibel und die Zeitung. Damals hat man auch Zeitung gelesen, gell? Machen viele heute nicht mehr. Aber jeden Tag Bibel und Zeitung und dann sagt er, die Bibel lese ich deswegen, damit ich die Zeitung richtig interpretieren kann. Dieser Mann, der hat eins verstanden. Das Wort Gottes ist der Maßstab, den ich an alles andere, was ich lese, anlegen muss. Um das richtig interpretieren zu können. Und das hat er damals schon gesagt, als die Medien noch viel, viel übersichtlicher waren als heute. Wie viel notwendiger wäre das, dass du und ich das praktizieren in unserem Leben? Das Wort Gottes anzulegen an alles, was wir sehen, lesen, hören. Reingepusht kriegen die ganze Zeit. Und ich will dir drei Gründe geben, warum das Wort Gottes so wichtig ist. Es gibt natürlich viele Gründe. Aber drei knackige Gründe. Das eine ist, weil das Wort Gottes alle Fragen der Menschheit klärt, die wirklich relevant sind. Jeder der Mensch, der einigermaßen klar denken kann, wird irgendwann mit etlichen Fragen konfrontiert sein in seinem Leben. Die eine Frage ist zum Beispiel, wie begann alles? Wo komme ich her? Und das haben wir schon besprochen, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Gott klärt die Frage in einem Satz. Im Anfang war das Wort und ohne das Wort ist nichts geworden. Die andere Frage ist, siehst du oft bei unseren Jugendlichen, wozu lebe ich eigentlich? Das scheint oft so sinnlos und so wertlos und so bescheuert alles. Nun, ich bin oder ich lebe, weil Christus gesprochen hat, das ist der Hauptgrund. Und ich lebe, damit ich in Gemeinschaft mit ihm leben kann. Jeden Moment meines Alltags. Und irgendwann auch nach dem körperlichen Tod in der Ewigkeit. Das ist der Sinn des Lebens, mehr gibt es nicht. Und die große Frage, wo geht denn die Reise hin? Wir haben gelernt in unserer Kultur, das völlig auf die Seite zu schieben. Ja, aber Tod und was kommt danach? Aber weißt du, ganz viele, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, die stellen sich auf einmal diese Frage. Ja, wo geht es denn jetzt hin? Und Jesus hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe jetzt schon mal voraus und ich baue dir eine gescheite Wohnung. Eine, die du nicht dauernd sanieren musst. Eine, die nicht unbezahlbar ist. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Und es ist so wunderbar, das wissen zu dürfen. Das ist das Erste. Jesus beantwortet alle wirklich elementaren Fragen von uns Menschen. Das Zweite ist, im Wort Gottes liegt der Zugang zum Glauben an Jesus Christus. Ich lese euch da mal einen relativ bekannten Vers vor aus dem Römerbrief. Das sind etliche Verse, die dann das ganze Ding beschreiben, aber ich lese einfach nur einen vor. Wenn du willst, kannst du es gerne noch drum rumlesen, die Verse. Es ist eigentlich wichtig, den gesamten Kontext zu lesen, aber aus Zeitgründen lese ich jetzt nur Vers 17, also Römer 10, Vers 17. Und da steht drin, also ist der Glaube aus der Verkündigung, und das Wort Verkündigung ist vom Griechischen her das Wort akoe, und das heißt, oder das beschreibt den Vorgang des Hörens. Also Verkündigung hat was damit zu tun, was auszusprechen, damit Menschen das mit den Ohren akustisch hören können. Das wird hier beschrieben. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, und dann geht es weiter, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also Glaube kommt durch Verkündigung, sagt uns die Bibel hier. Und das ist für mich wichtig als Prediger, wenn Menschen vor mir sitzen und ich predige, ich verkündige Christus, dann kann ich nicht voraussetzen, dass die alle schon kommen und viel Glauben haben. Manche haben das vielleicht schon, aber viele auch nicht. Aber der Glaube, der kommt durch die Verkündigung. Deswegen stehe ich heute Morgen hier und verkündige, damit Glauben entstehen kann. Glaube kommt durch Verkündigung. Nirgendwo in der Bibel steht zum Beispiel, dass Glauben durch Singen kommt. Obwohl Singen auch wichtig ist. Aber Verkündigung kann durch nichts anderes ersetzt werden anhand von dem, was wir in der Bibel lesen. Es geht nicht. Weil durch die Verkündigung spricht Gott zu uns Menschen. Anbetung zum Beispiel ist eigentlich nur eine Reaktion auf den Glauben, der schon entstanden ist, der schon da ist. Nämlich wir Menschen sprechen zu Gott. Aber durch die Verkündigung spricht Gott zu uns Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Beides wichtig, aber in Bezug auf Glauben ein elementarer Unterschied. Und jetzt mal für uns Verkündiger, und übrigens, wir sind alle Verkündiger. Jeder von uns ist im Alltag Verkündiger. Wir senden immer irgendeine Botschaft aus. Manchmal verbal und manchmal ohne Worte. Glauben entsteht durch das Wort Christi, steht da drin. Weißt du, warum bei uns in Deutschland so wenig lebendiger Glauben zu finden ist? Ich glaube, es ist ganz einfach zu beantworten. Weil auf unseren Kanzeln alles Mögliche gepredigt wird, außer Christus. Viele Verkündiger können schön biblische Geschichten nacherzählen in eigenen Worten. In einer lebendigen Sprache, keine Frage. Ein Verkündiger kann viele wahre und gute Zitate haben von aktuellen Leuten. Aber wenn seine Verkündigung nicht durchdrängt ist von Christus, dem lebendigen Wort, dann wird meistens nicht viel passieren. Gebt euch mal ein Beispiel. Wir machen das als Familie. Wenn ich zu Hause bin, lesen wir jeden Abend, versuchen zumindest ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Und da haben wir schon alle möglichen Bücher durchgelesen. Und vor kurzem hatten wir eben das Buch Nehemia. Ich schlage mal das Buch kurz auf. Und da ist mir was unglaublich Faszinierendes aufgefallen, als wir das mit den Kindern so gelesen haben. Ich lese einfach mal so rausgegriffen ein paar Verse vor. Nehemia 8, Vers 3. Da können wir lesen, und er, das ist Esra, las daraus auf dem Platz vor, der vor dem Wassertor war und vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer, Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Also der hat von morgens, vom Sonnenaufgang bis zum Mittagessen, keine Ahnung, wann bei denen damals die Sonne aufgegangen ist in der Jahreszeit, aber früh wahrscheinlich, bis zur Mittagszeit viele Stunden Wort Gottes gelesen und die haben einfach zugehört. Dann mal weiter in Vers 8 und Vers 9 von Kapitel 8. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschatta und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Also die haben Bibel gehört und haben angefangen zu weinen. Dann Vers 12. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Auf einmal Freude, Party, was weiß ich was alles. Dann Vers 18. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang. Und am 8. Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Also jeden Tag haben die gelesen. Einfach nur Bibel vorgelesen. Dann noch einen Vers oder 2 Verse, Nehemia 9, Vers 2 und 3. Und alle, die israelitischer Abstammung waren, sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremde. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Verfehlungen ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrer Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes vor, ein Viertel des Tages. Es waren 3 Stunden. Und ein anderes Viertel des Tages, nochmal 3 Stunden, bekannten sie ihre Verfehlungen und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Die haben geweint, die haben gefeiert, die sind stundenlang auf den Knien gewesen und haben Sünde bekannt. Nicht nur die eigene, auch die ihrer Nation, ihrer Väter. Und ich will dich einfach mal fragen, kannst du dich an einen Moment erinnern, wo das letzte Mal hier drin zum Beispiel passiert ist? Sowas, was da beschrieben wird. Das ist lebendiger Glaube. Das ist nicht nur ein gutes Gefühl oder eine gute Zeit miteinander, die ein paar Stunden später überhaupt nichts mehr mit meinem Alltag zu tun hat. Vielleicht setzen wir als Gemeinden in Deutschland manchmal falsche, nebensächliche Schwerpunkte. Das ist das Zweite. Glaube entsteht durch das Wort Christi. Und das Dritte, der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Ich lese mal ein paar Verse vor, oder einen Vers vor aus dem Epheserbrief. Da geht es ja um die Waffenrüstung Gottes im Kapitel 6. Da geht es darum, dass es ein Kampf ist, in dem wir drin sind, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir sind alle mit drin, wenn du Kind Gottes bist. Und du siehst es nicht. Du kannst es nicht angreifen, diesen Kampf. Sondern es ist ein Kampf zwischen unsichtbaren Mächten, zwischen Christus und dem Widersacher. Und dann können wir lesen, wie wir uns ausrüsten sollen. Und in Vers 17 steht drin: Nehmt auch den Helm des Heils. Und wir haben vorher von diesem Schwert gesungen. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Einfach mal eine Frage an dich. Sehnst du dich danach, dass du von Christus ergriffen bist? Hast du große Sehnsucht danach, dass das Wort Gottes für dich so lebendig wird, dass du einfach merkst, boom, genau, das ist es. Heute Morgen wieder. Perfekt passen für alles, was mein Alltag mit sich bringt. Weißt du, Gottes Geist, der wirkt vielfältig, auch klar. Ich kenne viele, gerade von den Geflüchteten. Hey, wir haben so viele erlebt, da hat Gott durch Träume und Visionen ins Leben reingesprochen, die sind zum Glauben gekommen. Ganz offensichtlich das Wirken von Gottes Geist. Aber ganz ehrlich, ganz arg oft ist in solchen Dingen das Wirken Gottes auch fragwürdig. Ich kann dir etliche Leute nennen, Christen, die eng verbunden, soweit ich das beurteilen kann, mit Jesus leben, die sagen, ja, Jesus hat mir gezeigt, der Partner war doch nicht der Richtige, ich soll jemand anderen heiraten. Jetzt kannst du natürlich sagen, nee, stimmt nicht. Aber die sind felsenfest überzeugt davon, dass ihnen der Heilige Geist es gezeigt hat. Weißt du, Gottes Geist wirkt durch sein Wort. Und schau dir mal diese krassen Situationen und Resultate an, die passiert sind, wo das Wort Gottes vorgelesen wurde. Kannst du die ganze Bibel mal durchlesen? Es ist unglaublich,
was sich da oft verändert hat. Das war nichts Mystisches oder man kann es nicht so genau definieren. Boom, nein, das war total offensichtlich und danach gab es verändertes Leben. Der Alltag hat sich geändert. Ich kann euch gleich gestehen, ich lese viel zu wenig Bibel. Das merke ich immer mehr. Ich habe Anfang Januar so ein paar stille Tage gemacht, das mache ich immer Anfang des Jahres. Und da lese ich nur, bet, faste und schreibe Dinge auf. Habe ich keinen Laptop dabei, nichts. Und da habe ich dann angefangen, den Römerbrief zum Beispiel zu lesen. Und ich habe angefangen, den Römerbrief zu lesen und den habe ich echt schon oft gelesen. Und ich habe mich ertappt dabei, dass ich gedacht habe, oh, kenne ich doch schon. Und als mir das so bewusst wurde, wie arrogant ich selber mit dem Wort Gottes umgehe, da habe ich mich erstmal hingekniet und habe gesagt, Jesus, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass ich mein Ich, weißt du das eh schon. Vergib mir meine Arroganz und überrasch du mich mit dem, was da drin steht, wo ich mein, das schon zu kennen und zu wissen. Und ein Beispiel aus dieser Zeit war Römer 15, Vers 13. Ich bete immer dafür, dass mir Gott so einen Jahresvers gibt. Ein Vers, der mich das ganze Jahr begleitet. Und dieser Vers begleitet mich seitdem jeden Tag. Da schreibt der Apostel Paulus, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich das Traumleben. Überreich an Hoffnung, Freude im Leben und Frieden. Mehr brauchst du eigentlich nicht als Mensch. Dann kannst du glücklich leben. Und weißt du, all das ist zu finden in Christus, in Gott, in der Kraft des Heiligen Geistes. Also ich fasse es nochmal zusammen. Warum ist das Wort Gottes so wichtig? Und wie gesagt, es sind nur drei Dinge. Es gibt viel, viel mehr. Das erste war, es klärt die wichtigsten Fragen jedes Menschen in ein paar simplen Sätzen. Jesus bringt es immer auf den Punkt, der redet nicht endlos. Das zweite, im Wort Gottes liegt der Zugang zum Glauben an Jesus Christus. Und nur Glaube an Jesus Christus rettet. Alles andere nicht. Das dritte, der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Wenn es dir geht wie mir, dass du manchmal eben nicht so ergriffen bist von Jesus, wie man es eigentlich gerne hätte, dann hat es ja irgendwas mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Und du kannst es selber auch nicht machen. Das kann nur Gott bewirken. Und da wirklich zu vertrauen darauf, dass Gott wirkt in meinem Leben durch den Heiligen Geist. Und deswegen einfach zum Abschluss die Frage, hey, wie kostbar ist für dich das Wort Gottes? Bist du im Wort Gottes zu Hause? Prüfst du alles durch das Wort Gottes? Oder welchen Maßstab hast du für das, was du hörst jeden Tag und lernst und siehst? Kannst du das Wort Gottes anwenden in deinem Alltag? Weil ich glaube, viele Christen können es nicht. Die können es vielleicht auswendig. Aber das ist was anderes wie anwenden. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, da geht es nicht darum, um ein gutes Buch. Da geht es auch nicht darum, möglichst viel Bibelwissen zu haben. Sondern letztendlich geht es darum, dass Christus das Wort Gottes ist. Und dass Christus in dir und mir Gestalt annimmt. Dass Jesus durch dich und mich sichtbar wird für andere Menschen. Nicht ein guter moralischer Mensch, das gibt es genug, auch nicht Christen. Und ich schließe mit einer wahren Begebenheit, die mich selber total inspiriert hat und mir vor allem hilft, zu verstehen, dass ich mit dem Wort Gottes oft falsch umgehe. Ich lese euch das mal vor. Die Überschrift von der kleinen Geschichte ist, es ist gefährlich, Wahrheit schneller zu lernen, als sie zu leben. Und dann schreibt da einer, ein Evangelist in China zog von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt in der zentralchinesischen Provinz Henan, in der eine Erweckung stattfand. Er sprach über Jesus und jede Woche wurden etwa 100 Menschen Christen. Das war in den 80er Jahren, als die Bibeln in China noch Mangelware waren. Er musste immer weiterziehen, sonst wäre er festgenommen worden. Jetzt befand er sich in der Zwickmühle. Ich habe nichts, was ich den Menschen geben kann, aber ich muss ihnen etwas dalassen, damit sie im Glauben weiter wachsen können. So entwickelte er folgendes System. Aus den 100 Bekehrten wählte er 5 zufällig aus. Er sagte, ihr werdet ein wöchentliches Treffen von je 20 Leuten leiten. Dann nahm er die 5 mit an einen Fluss, wählte dort 5 Kieselsteine aus, einen für jeden von ihnen. In jeden Stein ritzte er einen Bibelvers. Er gab ihnen die Steine und sagte, jede Woche gebt ihr einen der Steine einem anderen Mitglied. Lasst sie mit diesem Vers leben, sie sollen ihn mit aufs Feld nehmen. Wenn ihr dann in der kommenden Woche zusammenkommt, hört ihr darauf, was Gott der Person über den Vers auf dem Stein gesagt hat. Solange die Leute den Stein in der Hand halten, dürfen sie nicht unterbrochen werden. Ich werde euch in 6 Monaten wieder treffen, um zu sehen, wie es euch geht, und ich werde euch weitere 5 Steine geben. Immer wenn er die Gruppen traf, merkte er, wie sie im Glauben gewachsen waren. Seine Methode funktionierte. 1996, als es schon eine ganze Menge Bibeln in China gab, benutzte er diese Methode immer noch, vor allem bei Neubekehrten. Eine Missionsgemeinschaft war ziemlich verärgert über ihn, weil er Neubekehrten nicht sofort eine ganze Bibel gab. Es kam zu einer starken Auseinandersetzung zwischen ihm und der Missionsgesellschaft und er verteidigte sich mit den Worten. Ich will nicht, dass die Neubekehrten zu schnell mit zu vielen Wahrheiten konfrontiert werden. Sie verfallen sonst in die schlechte Angewohnheit, nie anzuwenden, was sie wissen. Er fügte hinzu, ein Vers pro Woche ist das richtige Tempo. Das bremst sie herab auf die Geschwindigkeit des Herzens. Es ist gefährlich, Wahrheiten schneller zu lernen, als sie zu leben. Und weißt du, ich glaube, das ist unser Dilemma im Westen. Wir lesen viel Wort Gottes, wir hören viel Wort Gottes, wir hören mehr Predigten als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Aber was hat es wirklich mit unserem Alltag zu tun? Prägt es wirklich jeden Moment unseres Alltags, das Wort Gottes? Und ich habe bei mir selber gemerkt, das ist eigentlich eine gute Sache. Ein Vers pro Woche oder pro Monat oder wie auch immer. Und den nehme ich mit in meinen Alltag und schaue, was Gott mir dadurch zeigen will. Und mich fasziniert es, wie real und wie alltagstauglich auf einmal jeder Satz wird, der da drin steht. Und das wünsche ich uns einfach für unseren Alltag, dass Christus in uns Gestalt annimmt und dass wir merken, das Wort Gottes ist der Maßstab für alles andere. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du ein wunderbarer, lebendiger Gott bist, der redet, eh und je geredet hat und durch dessen Worte immer Leben entsteht, nie tot. Und Jesus Christus, ich will dich um Vergebung bitten, wo ich selber dein Wort einfach viel zu leichtfertig damit umgehe. Und Jesus, wir wollen beten dafür, dass du uns wieder eine tiefe Ergriffenheit schenkst von dir, eine tiefe Liebe zu deinem Wort und die Erkenntnis mit dem Verstand, aber auch mit dem Herzen, dass dein Wort der Maßstab ist, anhand von dem wir alles prüfen sollen, damit wir andere Worte richtig interpretieren können. Danke dafür, dass wir bis jetzt noch dein Wort verkündigen dürfen, lesen dürfen und haben dürfen in unserem Alltag. Wir beten dich an, du wunderbarer Gott. Amen. Singen wir noch ein Lied gemeinsam.